Der Adler Mannheim Eishockey Podcast zusammen mit Radio Regenbogen.
Herzlich willkommen, liebe Eishockey-Freunde. Hoffentlich seid ihr alle schon heiß wie Frittenfett, denn es geht los mit der neuen Saison in der deutschen Eishockey-Liga. Zusammen starten wir in die 30-jährige Spielzeit der DEL, die Saison 23/24. Und darum geht's natürlich jetzt auch in diesem Podcast. Wir wollen uns mal angucken, was für Regelanpassungen im Ligabetrieb in der kommenden Saison stattfinden werden. Da auch so ein kleines Pro und Contra von Anti und Ulle, denn nicht jede Regel gefällt den beiden, das können wir vorab schon mal sagen. Dann gucken wir uns unseren Fahrplan für die ersten DEL-Gegner unserer Adler mal an. Wer kommt da auf uns zu? Was wird da wichtig? Wie ist unsere Vorbereitung gelaufen und deren Vorbereitung? Wie haben sich die anderen Teams vorbereitet und wie wichtig ist so eine Vorbereitung überhaupt? Und Anti wird auch erklären, warum er in diesem Podcast noch keine Prognose für die neue Saison abgeben wird. Wir freuen uns, wenn ihr dabei seid, heute Abend in Schwenningen oder am Wochenende dann natürlich in Mannheim beim ersten Spiel zu Hause gegen Red Bull München. Es geht los mit der heutigen Folge Eisfrei für Adlerreporter Anti Soramies und Eishockey-Experte Christoph Ullmann.
Servus, grüßt euch, habe die Ehre, Anti, heißt es zum Liga-Auftakt zum letzten Mal in München am Oberwiesenfeld. Nicht zum letzten Mal, nicht das letzte Bulli, aber der Saisonauftakt. Man geht in die letzte Saison am Oberwiesenfeld, in die 30. Saison der DEL, in eine spannende. Wir starten am Donnerstag. Ich behaupte David gegen Goliath, wenn wir auf die Partie Red Bull München gegen die Düsseldorfer EG gucken. Die Düsseldorfer EG reist wahrscheinlich auf der Brust mit einem roten Kreuz an. Die haben ein ganz schön großes Lazarett.
Ja, das ist richtig. Das ist hoffentlich so, dass sie eine Mannschaft zusammenbekommen. Sie haben ja auch während der Vorbereitung ein bisschen Probleme gehabt. Aber wie gesagt, wir müssen ein bisschen über Vorbereitung sprechen. Trotz alledem muss man das natürlich ein bisschen vorsichtig sehen. Sie haben immerhin 6 Niederlagen und nur 2 Siege. Das kann man jetzt so sehen, dass das vielleicht ganz gut ist, weil man lernt aus Niederlagen meistens ein bisschen mehr als aus Siegen. Aber trotz alledem, ja, mache ich mir schon ein bisschen Sorgen. Sie haben da einiges an, Verletzten momentan und haben auch bisschen Probleme gehabt, Tore zu erzielen, auch die Ausländer. Vor allem, wenn man sich die Torschützen anschaut, war es Ehl, Blank, Eham, Mebus, Olischewski, Clark und Ebner. Und O'Donnell hat 4 Tore erzielt, als einziger Ausländer mit multiplen Toren, sage ich mal. Also von daher, ja, die müssen sich vielleicht noch ein bisschen finden, möglicherweise.
Ich bleibe dabei, Andi, ich mag das. Servus, grüßt euch, habe die Ehre in München. Das wird schön. Ich freue mich unglaublich auf die Saison. Jetzt sind wir ein bisschen mit der DEG reingekommen, aber natürlich auch der Start von Toni Söderholm. Das ist Donnerstag. Ich finde Donnerstag Eishockey-Auftakt finde ich genial. Also Sport ist ja, da bewegt sich ja was. Die Basketballer, Andi, müssen wir auch in unserem Eishockey-Podcast erwähnen. Phänomenale Geschichte. Definitiv. Dann diese Dramaturgie Hansi Flick und jetzt sind wir bei Toni Söderholm. Also besser kann man das ja gar nicht. Besser kann man diese Woche, nee, Entschuldigung, ich habe ihn vergessen. Es gibt nur einen Rudi Völler. Dürfen wir auch nicht vergessen. Und jetzt geht's aber los. Wir widmen uns natürlich dem Eishockey. Auftakt am Donnerstag, ich habe es gesagt, und dann gibt es am Freitag ja richtig Leckerbissen. Also wenn man da mal guckt, Eisbären gegen Ingolstadt, Wolfsburg, Augsburg, Köln, Nürnberg, Frankfurt, Iserlohn, Straubing, Bremerhaven und das Derby der Adler in Schwenningen.
Wow, also geht richtig gut los gleich mit tollen Partien, wie du es auch gesagt hast. Wir könnten uns direkt mal dann kurz mal noch den Münchnern widmen. Also du hast ja gesagt, es geht zu Toni Söderholm. Sie spielen gegen Düsseldorf, Bulli im Oberwiesenfeld. München schon klarer Favorit. Man muss auch schauen, wie sie gespielt haben. Sie haben eine Niederlage zunächst mal, sind sie reingeschlittert mit neuem Trainer und mit ein paar neuen Spielern. Und gleich 0-6 in Zug in der Schweiz. Und dann gab es einen Sieg, dann gab es nochmal eine Niederlage gegen IFK Helsinki. Dazu muss man wissen, IFK Helsinki ist einer der Meisterfavoriten momentan in Finnland. Und dann noch eine Niederlage, aber dann gab es dann nur noch Siege gegen Trinec, Kosice und Innsbruck und das war eben die Champions Hockey League, also die deutschen Mannschaften in der Champions Hockey League sehr, sehr gut gestartet und ja, München jetzt also dann gegen Düsseldorf und wenn du mich fragst, hast du nicht, aber ich gehe mal davon aus, du könntest mich fragen, wie das Spiel ausgeht, würde ich sagen, München hat gute Chancen, einen Dreier zu holen.
Ja, ich bin ja nicht so der Typ, der auf die Wettquoten guckt, aber die DEG hat mit einer 5,6 die schlechteste Quote von allen Teams an diesem Spieltag. Also wenn du 1 Euro setzt auf die DEG, bekommst du, ich glaube, wenn ich das richtig weiß, an die 5,60 Euro zurück. So berechnet sich, glaube ich, die Quote. Also bitte korrigiert mich, kritisiert mich, wenn ich da jetzt was Falsches sage.
Ich habe nie gewettet.
Oder? Alle Mannschaften liegen irgendwo bei einer 2er- oder bei einer 3er-Quote. Die Adler zum Beispiel haben für den Freitag in Schwenningen eine Quote von 2,04. Schwenningen 2,8. Also da sind die Adler auch bei den Buchmachern der Favorit. Aber keiner wird so schlecht von den Buchmachern eingeschätzt wie die DEG, also dass die DEG am Donnerstag in München gewinnt. Natürlich hast du ein paar Insider, ich habe ein paar Insider, die DEG hat es aber auch gepostet, ganz, ganz viele Verletzte und das ist gerade das riesengroße Problem auf Düsseldorfer Seite und dann musst du gleich mal zum Meister nach München und ganz Eishockey-Deutschland, alle werden den Fernseher anmachen, alle werden gucken und ja, du cruister als Düsseldorfer ein bisschen rum und natürlich spielst du, um zu gewinnen, aber du versuchst natürlich auch, wenn die Münchner heiß laufen, dann nicht unter die Räder zu kommen, ne?
Das ist richtig. Die haben natürlich mit Henrik Haukeland einen sehr, sehr guten Torhüter, die Düsseldorfer. Also wenn der auf dem Kopf steht, da hast du schon mal die halbe Miete. Und ich habe schon wahnsinnige Spiele von Haukeland gesehen. Also von daher, ja, es ist im Eishockey und deswegen liebe ich den Sport auch so sehr, nicht zu berechnen so richtig. Es gibt immer wieder große Überraschungen und von daher schauen wir doch mal, oder?
Schauen wir doch mal. Was gibt es Neues in der DEL, Andi? Es gibt ein paar Regelanpassungen, was mir natürlich ganz, ganz gut gefällt. Es gibt Cable Guys, neuerdings ja. Wieder. Bei ausgewählten,
du warst ja der Top-Cable Guy in deiner,
ja, bei in deiner ausgewählten, Karriere. Bei ausgewählten Partien gibt es Cable Guys wieder. Das finde ich eine super Sache. Die Tabelle kehrt im alten Modus zurück. Also es gibt keinen Quotienten mehr, sondern es gibt die Spiele und die Punkte. Ende der Geschichte. Es gibt mehr Statistiken vom Lieferanten Wise Hockey. Es wird einen neuen Videobeweis geben. Dazu glaube ich aber erst mehr ab der Deutschland-Cup-Pause. Es wird ein neues In-Net, also im Tor-Kamerasystem installiert. Zusammenfallende Strafen. Es gab ja dieses 5 Minuten auf der einen Seite, 2 Minuten auf der anderen Seite. Dann wurde doch erst 2 Minuten 4-4 gespielt und dann nochmal 3 Minuten dann überzahlt. Das wird dann direkt da kommen einfach 3 Minuten in die Uhr, da heben sich die anderen beiden auf. Finde ich eine gelungene Sache.
Ja.
Dann gibt es nochmal einen Videobeweis bei Spielverzögerung und einen Videobeweis bei größeren Strafen. Das hatten wir letztes Jahr auch schon. Und die Abschaffung der Matchstrafe, das wird es nicht mehr geben. Also es ist schon, jedes Jahr sind ein paar neue Details, ein paar kleine Änderungen. Hintergrund des Ganzen ist nämlich, ich war gestern in einem einstündigen Call gesessen mit der ganzen TV-Crew. Da sind natürlich auch die Schiedsrichter dabei. Da wird das alles auch nochmal ausgiebig erklärt. Und Hintergrund des Ganzen, Anti, ist es, man möchte das Spiel offensiver machen. Man möchte mehr Action, mehr Spannung, mehr Tore kreieren. Und das, finde ich, ist eine super Sache. Da tragen jetzt die Cable Guys nichts dazu bei. Aber außer ich habe natürlich gequatscht, Spaß gemacht und getroffen. Das war ganz klar. Aber du willst natürlich, die Zuschauer wollen mehr Tore sehen. Die wollen mehr Action, mehr Spannung. Und zum Beispiel bei Strafen ist es ja wirklich so, dass wenn jetzt mal einer in der Box draußen sitzt, die Wahrscheinlichkeit schon groß ist, dass da natürlich auch ein Treffer fällt.
Ja, genau, deswegen, also ist es wichtig, dass man auch die Offensive unterstützt, genau durch solche Sachen. Also Regeländerungen oder ich würde es mal eher Regelanpassungen nennen. Das hört sich so nach großen Einschnitten an, ist es aber letztendlich nicht. Große Einschnitte gab es dann schon, was die Regeländerungen in der Champions Hockey League anging. Und zwar, ja, da hast du, wenn du in Unterzahl bist und ein Tor erzielst, dann darf dein Mann wieder aufs Eis, also dann bist du wieder komplett. Oder wenn du in Überzahl ein Tor erzielst, dann ist der Gegner nicht komplett und du spielst weiter Überzahl. Das ist eine ganz interessante Geschichte, kam auch ein paar Mal vor und ich finde es interessant, aber ich bin ganz froh, dass es nicht so ist, dass die DL da mitgezogen ist oder zumindest bisher noch nicht mitgezogen ist, weil da bekommt Überzahl nochmal eine riesengroße Bedeutung. Die Strafen werden noch, oder die Strafen sind noch gravierender dadurch und das ist mir zu viel fast. Wie siehst du es?
Mich erinnert das mit diesem, wenn du einen Shorthander erzielst, dass du deinen Spieler freikaufen kannst. Das erinnert mich so ein bisschen wie ziehe über los, kassiere, was sind es, 200 Euro oder 400 Euro. Das ist so ein bisschen Monopoly-Regeln. Ich fand es schon auch gravierend, wenn du eine 2-Minuten-Strafe hast und du triffst auf eine Mannschaft, die ein extrem heißes Powerplay hat, dann ja, läufst du Gefahr, auch in den 2 Minuten mal 2 Gegentreffer zu kassieren und das Spiel aus der Hand zu geben. Also das ist schon eine Änderung, wo ich sage, die ist enorm. Also die Anpassungen, über die wir jetzt gesprochen haben, das sind Kleinigkeiten, die, ja, natürlich finden diese Regelanpassungen statt, aber sie greifen nicht so dermaßen ins Spiel ein, wie es jetzt in der CHL ist. Was ich auch bei dieser Regelanpassung in der CHL so irritierend finde, ist, es sitzt ja der gleiche Zuschauer heute beim CHL-Spiel und morgen beim DEL-Spiel auf der Tribüne und dann sagst du auf einmal, okay, wir haben einen Überzahltreffer erzielt, aber wieso kommt der Junge denn jetzt nicht aus der Strafbank wieder zurück? Wieso bleibt der Spieler denn da sitzen?
Waren es doch 5 Minuten oder was
musst,
war da los?
Ja, du musst ganz schön switchen und sagst dann auf einmal, ah ja, und ich weiß, ich war beim Spiel gegen die Bolzano Foxes da und da hat, ich glaube, Markus Eisenmenger, der ist da verkabelt und du hörst ihn permanent sprechen auf dem Videowürfel. Du verstehst aber aufgrund von den lauten Fangesängen gar nicht, was er da eigentlich erklärt. Ich habe ein bisschen und den Untertitel, es ist ja mit Untertitel mitgelesen und der versucht die ganze Zeit die neuen Regeln zu erklären, aber das wird ja so oft eingespielt, dass du irgendwann ab dem zweiten oder dritten Drittel sagst, jetzt muss ich mal zuhören, was der da sagt, was passiert denn da eigentlich? Ne? Aber diese Regeländerungen in der CHL, die sind doch für mich schon auch sehr, sehr gravierend und ich bin auch froh, dass die DEL da die Füße stillhält und nicht sagt, okay, auf den Zug springen wir sofort mit auf. Dementsprechend, ja. Also worauf ich mich sicherlich freuen werde, sind die neuen, beim neuen Videobeweis. Wenn du dann noch bessere Bilder kriegst, ich glaube, jeder hat es im Kopf, du siehst Videobeweise. Wann war das, Anti? Letztes Jahr? Dieses Phantomtor in Iserlohn, war da nicht irgendeine Szene, wo die Schiedsrichter auf einmal Tor gegeben haben und kein Mensch sieht den Puck über der Linie und wenn du da jetzt bessere Bilder hast oder noch mehr eine super Kamera im Gehäuse drin, dann ist das schon was cool ist, wo du dann wirklich sagen kannst, okay, guck mal hier, das Ding hat hier hinten eingeschlagen oder es war doch nur der Innenpfosten, der ist die Linie entlang gekullert und wieder raus. Du hast ja auch von der Übertorkamera, manchmal hast du gedacht, ja okay, der war ganz klar drin, aber die Übertorkamera hat ja von der Torlinie und von der Latte so einen komischen Winkel gehabt, dass du manchmal als Zuschauer gesagt hast, der war drin und der Schiedsrichter geht aufs Eis und sagt, nee, der war nicht drin. Also
Bei Videobeweis ist nochmal so eine Sache, da muss ich wirklich nochmal dazu sagen, dieses Phantomtor, was du angesprochen hast, es wurde ein Tor gegeben, die Scheibe war nicht drin. Also du kannst ja als Schiedsrichter immer nur ein Tor geben, wenn du die Scheibe tatsächlich zweifelsfrei im Tor siehst. Nur dann kannst du sagen, das war ein Tor. So interpretiere ich das. Genauso bei den, wenn du dir jetzt eine große Strafe angucken willst, ob es eine große Strafe ist, dann musst du ganz klar das Vergehen sehen. Du kannst nicht sagen, es kann sein, dass er mit dem Ellbogen das Gesicht des Gegners getroffen hat. Das könnte sein. Nee, du musst es dann auch sehen. Und sonst kannst du diese große Strafe nicht aussprechen. Also das sind so ganz wichtige Sachen, finde ich, die dann auch beherzigt werden müssen, die aber dann nur funktionieren, wenn du bessere Kamerawinkel hast, wenn du absolut Top-Bilder hast eben für den Videobeweis. Und das kommt ja immer mehr.
Also es gibt keinen besseren, der damals auf Tor oder kein Tor entscheiden konnte, als der in einem vernebelten Stadion mit beschlagenen Plexiglasscheiben hinterm Tor mit dem Schiedsrichter-Outfit meist etwas übergewichtig saß und dann live entschieden hat, ich drücke auf den grünen Knopf oder ich drücke auf den roten Knopf. Also das waren für mich immer noch die einzig wahren, die da hinten drin saßen, die teilweise in der Drittelpause geweckt werden mussten, dass gerade Pause ist, dass sie rein können und die haben das doch phänomenal gemacht. Also keiner war handlungsschneller, keiner hat ein besseres Auge gehabt als diese Jungs. Anti, guck mal auf, jetzt wenn ich dir sage, Spieltag 1 Schwenninger Wild Wings, 2 Red Bull München, 3 Iserlohn, 4 Berlin, 5 Frankfurt, 6 Kölner Haie. Das sind die Auftaktgegner der Adler Mannheim. Also nochmal, in chronologischer Reihenfolge, Schwenningen, München, Iserlohn, Berlin, Frankfurt, Köln. Das sind schon richtige Leckerbissen.
Ja, vor allem hast du da so einen bunten Strauß an verschiedenen Mannschaften, an verschiedenen Stilen und dann natürlich auch, wo du sagen musst, okay, du verortest die natürlich in der Tabelle ein bisschen woanders. Berlin, sagt man, Mensch, die haben eine gute Möglichkeit, wieder top zu sein diese Saison. Das haben sie sich auch vorgenommen. München wird top sein, gehe ich einfach mal davon aus, mit, ich mag das Wort Spielermaterial nicht, aber sagen wir es mal so, mit den Namen, die sie auf dem Papier haben. Und dann, ja, Frankfurt ist immer ein ganz besonderes Spiel, weil es einfach ein Derby ist. Das sehen die Frankfurter Fans so, das sehen die Mannheimer Fans so. Also es ist immer eine besondere Brisanz. Dann natürlich Auftakt in Schwenningen bei einer tollen Stimmung im Stadion in Schwenningen mit mitgereisten Adlerfans. Also da gibt es schon sehr, sehr gute Konstellationen. Und vor allem, ich würde sagen, nach diesem bunten Strauß an verschiedenen Mannschaften, die du spielst, weißt du dann schon, wo die Reise hingeht, ein bisschen zumindest. Du weißt, wo du stehst.
Für mich ist es ein sehr emotionaler Auftakt. Du hast es gerade angesprochen, in Schwenningen, das ist immer was ganz Besonderes. Der ganze Gästeblock ist voller Adlerfans, ein riesen Pfeifkonzert, schon mit dem ersten Fuß aufs Eis im Warm-up und dann natürlich der Home-Opener gegen München, wo du wirklich alle Geschütze auffahren musst, wo du wirklich einen Top-Tag auch erwischen musst. Und dann, glaube ich, kommst du erstmal, settelst du dich mal ein bisschen, hast danach ein Heimspiel gegen Iserlohn. Ich sehe Iserlohn im unteren Tabellendrittel. Ich bin mal gespannt, wie das da zugeht, wie die aus der Startbox kommen. Und dann hast du es gesagt, die Eisbären, die Löwen Frankfurt und die Kölner Haie. Bei den Kölner Haien habe ich gesagt, die sehe ich dieses Jahr unter den Top 4. Und das ist wirklich was, wo du als Adler Mannheim sehr, sehr gut aus den Startlöchern kommen musst. Du musst vor allem 60 Minuten Eishockey spielen, du musst konstant Eishockey spielen, du darfst dir wenig Fehler erlauben, du musst von der Strafbank wegbleiben. Also das ist ein Auftakt, da musst du wirklich hellwach sein.
100%, genau. Du musst dich auch in jedem Spiel auf einen verschiedenen Spielstil der Gegner einstellen. Das wird auch eine Herausforderung. Und wenn wir ein bisschen näher an das Spiel gegen Schwenningen ranrücken, beziehungsweise uns das ein bisschen näher anschauen und das bisschen mit der Champions Hockey League auch vergleichen. Also da muss ich sagen, was ich wirklich bezeichnend fand, dass die Adler sehr stark gegen Tampere gespielt haben und sehr stark gegen Rauma gespielt haben. Zwei Mannschaften, die Eishockey spielen, die auch relativ offensiv gespielt haben, sehr gut organisiert waren. Und trotz alledem waren die Adler besser gegen Tampere, haben zwar nur einen Punkt geholt, waren aber für mich das bessere Team mit den besseren Chancen. Und gegen Rauma 6-0 war ein bisschen hoch. Normalerweise, wenn man den Spielverlauf sieht, würde man sagen, 4-2 wäre okay gewesen für die Adler. So 6-0 hört sich natürlich nach einer absoluten Dominanz an. Die war nicht da. Aber was ich gesehen habe, ist Folgendes. Du hast so eine Hybrid-Eisfläche in Rauma. Du hast ein bisschen kleiner als diese 60x30, was die europäische Fläche ist. Die ist, ich glaube, die ist 2 Meter oder so schmaler und 1 oder 1,5, 2 Meter auch kürzer. Das heißt, du hast eine ähnliche Eisfläche wie in Schwenningen. Schwenningen hat ja auch dieses Hybrid-Eis, die Fläche. Und dadurch hast du im Vorcheck natürlich, bist du immer so diesen 1 Meter schneller am Mann. Das heißt, du hast ein schnelleres Spiel dadurch und das kommt den Adlern sehr zugute. Also das war so ein bisschen das, was ich in Rauma gesehen habe, dass die Adler dadurch noch ein bisschen intensiver gewirkt haben, ein bisschen schneller, ein bisschen im Vorcheck einfach auch effektiver. Und das hat mich schon sehr beeindruckt. Also ich glaube, dass dieser laufstarken, intensiv spielenden Mannschaft, wie die Adler sich jetzt präsentiert haben in der Vorbereitung und in der Champions League, dass es denen tatsächlich zugute kommt, dass sie auf so einer kleineren Eisfläche spielen. Und das finde ich sehr interessant.
Ja, die kleinere Eisfläche ist immer interessant, das muss ich zugeben, das hat als Spieler auch immer unfassbar viel Spaß gemacht. Du sagst es, du bist schneller am Gegner dran, du hast aber auch natürlich in Puckbesitz weniger Zeit, der Gegner ist dann natürlich auch zügiger bei dir, aber was ich immer von Vorteil fand als Stürmer, du kannst von überall schießen, du hast es gerade gesagt, diese 1,5 bis 2 Meter, die Eisfläche schmaler ist, das heißt, auch wenn du an der Bande stehst, kannst du sofort abziehen. Das ist immer was, wo du dir dann sofort in den Kopf geholt hast. Und auch die ganzen deutschen Jungs, die haben viel internationale Erfahrungen, ob es Weltmeisterschaften sind oder mal Vorbereitungen auf kleinerem Eis. Das macht wahnsinnig viel Spaß. Du bist in dem Modus, wo du sagst, okay, jede Scheibe geht zum Tor, ich bringe alles zum Tor. Das kann gefährlich werden. Und das ist, ja, du sprichst es an. Das waren sehr, sehr gelungener Auftritt auswärts. Jetzt diese Finnland-Reise von den Adlern, zwei super Spiele, vor allem das 6-0, ist auch was, was die Brust anschwellen lässt für den Ligastart. Weil wenn du so aus der, wir nennen es ja bewusst nicht Vorbereitung, Champions Hockey League ist ja ein super Turnier, ein super Vergleich, aber wenn das der letzte Test vor dem Ligastart ist mit so einem Ergebnis, das gibt ganz, ganz viel Aufwind, ganz, ganz viel Auftrieb und da freue ich mich extrem auf den Auftakt, ob die Adler diese PS dann eben auch mit nach Schwenningen bringen können. Die haben sich nämlich in den letzten Freundschaftsspielen relativ schwer getan. Es gab 6 Niederlagen in 8 Spielen, wenn ich das hier gerade richtig aus dem Internet entnehme. Man ist gestartet, die Wild Wings in Kloten in der Schweiz mit einer 2-1-Niederlage nach Verlängerung. Dann hat man beim ERC Freiburg in der DL2 mit 3-2 gewonnen. Und dann gab es weitere Niederlagen gegen europäische Gegner und man hat zuletzt auch bei den Augsburger Panthern verloren mit 5-4. Die werden natürlich nicht mit so einer ganz breiten Brust in die Liga starten.
Genau, das ist so, wobei ich ja dann auch die These vertrete, du hast jetzt hoffentlich aus deren Sicht aus deinen Niederlagen gelernt und weißt, was auf dich zukommt, wenn die Adler kommen. Und das ist ja natürlich auch immer so, ich habe selten gesehen, dass eine Mannschaft nicht ihr Topspiel gegen die Adler aufs Eis bringt. Dass es nicht reicht für einen Sieg oftmals, das ist klar. Aber wenn die Adler kommen, dann spielen die meisten Mannschaften wirklich ihr Topspiel. Die Trainer müssten da nicht in die Kabine gehen und sagen, hey, wir spielen hier gegen die Adler. Ihr wisst hoffentlich, dass die Adler ein Top-Team sind. Ihr müsst hellwach sein, ihr müsst härter arbeiten als der Gegner, bla bla bla. Nee, das muss er nicht sagen. Das weiß jeder, auch jeder Ausländer, der seine erste Saison in Deutschland spielt, weiß, Adler Mannheim, das ist das Team, was alle schlagen wollen.
Jetzt werden wir mal den ganzen Spieltag angucken, Andi. Natürlich, du bist in Schwenningen dabei, wenn die Adler in die Saison starten. Welche Partie hat denn für dich so den größten Faktor noch, wo du sagst, wow, das ist spannend, da freue ich mich drauf, da bin ich gespannt. Sind es die Eisbären gegen Ingolstadt? Weil das ist nämlich mein absolutes Topspiel auch an dem Spieltag, wo ich sage, das ist was, kriegt Ingolstadt das wieder so hin? Können die direkt an letzte Saison anknüpfen? Und wie starten die Eisbären vor allem letztes Jahr zu Hause? War das ja teilweise eine katastrophale Ausbeute. Wie kommen die in der Mercedes-Benz-World aus den Startlöchern?
Genau, das ist die große Frage. Deswegen ist dieses Spiel auch wahrscheinlich das Interessanteste für den neutralen Zuschauer, weil du hier einfach die beiden Top-Teams hast. Beide können unter die Top 4 kommen, also ist ein absolutes Spitzenspiel hier zumindest mal. Und was mich natürlich auch interessiert, ist Wolfsburg gegen Augsburg, aus möglicherweise bekannten Gründen, warum ich mich für Augsburg interessiere. Und Wolfsburg... auch, weil die haben auch große Probleme gehabt in der Vorbereitung und sind nicht so richtig gut aus den Startlöchern gekommen. Und von daher interessiert mich es natürlich auch sehr, wie Wolfsburg da dann performt. Die haben auch nur ein einziges Spiel gewonnen. Das war Ende August gegen Wien. Ansonsten haben sie gegen alle verloren. Zuletzt sogar gegen Bremerhaven. Ihre Generalprobe mit 1-5 bei so einem Turnier beim SWB Energie Cup. Und das ist auch irgendwo nicht das, was ich mir von den Wolfsburgern irgendwie gedacht habe.
Man ist es nicht gewohnt. Ja. Wolfsburg ist ja normal eine Truppe, die unter den Top 4, Top 5 mitspielt. Ja, aber du sprichst es ganz deutlich an. 6 Niederlagen aus 7 Vorbereitungsspielen, das ist natürlich was, wo, glaube ich, noch ganz, ganz viel Arbeit auf dem Zettel steht. Und ich sehe es dann sogar relativ schwierig, gegen eine Mannschaft wie die Augsburger Panther in die Saison zu starten, weil das jetzt nicht dieser mentale Booster ist, wo du sagst, okay, jetzt kommen gleich die Eisbären, jetzt kommt München, jetzt kommt Mannheim, hier muss ich 120% geben, weil Augsburg steht ja bei vielen Buchmachern auch mit dem unteren, im unteren Tabellenkeller so ein bisschen drin, wenn man die Prognosen sieht oder die weisen Vorhersager. Deswegen wird es, ja natürlich bist du da dabei wegen deinem Sohnemann, dass du das verfolgen wirst, aber ich will es jetzt nicht als Kellerduell verschreien, weil wenn ich an Wolfsburg denke, dann denke ich an Dustin Strahlmeier, dann denkst du da wirklich an gute Jungs, die attraktives Offensiv-Eishockey spielen und ja, da musst du, als Eishockeyspieler haben wir immer gesagt, wir müssen uns den Reifen hier selber aufpumpen. Also den Reifen in Form von Selbstvertrauen. Wir müssen uns selber irgendwo Luft herholen, damit wir ins Rollen kommen.
Genau, das wird Wolfsburg tun müssen. Und da brauchst du, glaube ich, da gebe ich dir recht, du brauchst eigentlich nach so einer verkorksten Vorbereitung, wo du auch wirklich also nicht in die Gänge gekommen bist, brauchst du wahrscheinlich als Auftaktgegner jemanden, der wirklich dich absolut fordert, wo du weißt, wow, was weiß ich, München, Mannheim, Berlin oder so, wo du weißt, okay, wow, wenn wir jetzt so weitermachen, dann gibt es eine richtige Packung, wir müssen uns irgendwie jetzt sammeln und zusammenreißen. Und das ist Augsburg als Gegner sicherlich nicht. Augsburg hat seine eigenen Herausforderungen, neuer Trainer, 17 neue Spieler. Da musst du erstmal irgendwie zusammenfinden. Kapitän Wosowski ist verletzt, ist jetzt 6 Wochen draußen. Also Wolfsburg empfängt da auch einen Gegner, der vielleicht auch nicht bei 100% momentan ist. Von daher hat es auf der einen Seite tatsächlich dieses Potenzial, dass du selbst durch so einen Gegner eben auch noch nicht in die Gänge kommst.
Ich überlege gerade schon die ganze Zeit, Andi, aber selbst in meinen 19 Profijahren, ich habe nie eine Vorbereitung gespielt, die so negativ war von den Ergebnissen her. Weil jetzt haben wir da mit Schwenningen und Wolfsburg zwei Teams, die aus 7 Spielen 6 Niederlagen geholt haben. Da hast du ja wahrscheinlich schon mal eine kleine Krisensitzung innerhalb der Mannschaft, bevor die Saison überhaupt losgeht. Das ist ja was, wo dann sicherlich der ein oder andere schon mal aufsteht und sagt, hey, Jungs, jetzt ist es Zeit aufzuwachen. Wisst ihr, wo wir gerade sind? Wir sind jetzt kurz vorm Ligastart. Und ich glaube, die Stimmung ist aktuell in den Kabinen nicht so gut, außer du hast vielleicht mit beiden Trainern welche, die jetzt auf gut Deutsch gesagt mit einer Pappnase durch die Kabine laufen und versuchen, das Ganze aufzuheitern, weil es sind ja viele Jungs drin, die dann die Köpfe hängen lassen. Da musst du ja wirklich sagen, Jungs, hey, Kopf hoch, die Welt geht nicht unter, bitte den linken Mundwinkel Richtung linkes Ohr ziehen und den rechten Mundwinkel Richtung rechtes Ohr und mal ein bisschen lächeln. Wir sind alle gesund und wir spielen alle Eishockey und jetzt startet die Liga. Aber ich kann mich nicht erinnern, mal so eine Vorbereitung gespielt zu haben in meiner eigenen Karriere.
Du hast gesagt, dass es da verschiedene Spielertypen auch gibt. Es gibt ja diejenigen, wie du, die sagen, Mensch, das war nur die Vorbereitung. Wir wissen doch, was wir können. Wir sind doch gut. Wir müssen es jetzt aufs Eis bringen. Die anderen lassen den Kopf hängen. Und dann gibt's noch die Spezies, die anfängt so zu sagen, an mir liegt's nicht oder an unserer Reihe liegt's ja nicht, sondern das System des Trainers ist irgendwie
immer
komisch.
Die anderen,
das verstehe ich nicht.
Genau. Sind immer die anderen genau.
Das ja. System des Trainers oder die andere Reihe da, die kriegt's ja nicht auf die Kette und so weiter. Also sowas kann da ja auch passieren. Also es ist eine große Herausforderung für solche Teams, die wenig Erfolgserlebnisse haben in der Vorbereitung. Da kann man immer sagen, naja, ist ja nur die Vorbereitung, stimmt ja auch, aber da gibt es ja noch Rückschlüsse oftmals, die gezogen werden und manchmal können sie sich sehr ins Negative dann drehen und entsprechend wird das dann interessant sein zu verfolgen. Vielleicht in 2-3 Wochen, Ulle, lachen wir drüber und sagen, guck mal, wir haben uns noch Gedanken gemacht um Wolfsburg und guck mal, wo die stehen. Die haben jetzt nur noch alles gewonnen, also alles denkbar momentan. Deswegen übrigens möchte ich auch diese Saison jetzt noch keine Prognose machen über Mannschaften, wo sie stehen, wer dann unterm Strich steht und so weiter, weil ich möchte die alle erstmal noch gesehen haben. Also gebt uns mal bitte mal so 4 Wochen Zeit und dann...
Bis zum 54. Spieltag Zeit.
Wollte ich gerade sagen. Nee. Dann sage ich euch, wie die Tabelle aussieht. Nee, so ein bisschen brauche ich schon Zeit, weil es ist unseriös. Ich habe nicht jedes Team bisher gesehen. So, also jedes Team zwar schon gesehen, aber nur per Ausschnitt, noch nicht alle Spielen sehen. Von daher, also ein ganzes Spiel. Von daher muss ich mir da noch ein bisschen Zeit lassen, sonst ist es unseriös.
Ich gebe es nicht, Andi. Ich lasse dir die Zeit. Du bist ja auch nicht mehr der Jüngste. Du musst das alles mal mit deinem Rechenschieber sortieren. Aber ich schaue ja auch immer gerne ein bisschen ins Unterhaus. Wir wissen, es gibt Auf- und Abstieg, Anti. Die DEL 2 startet auch am Freitag und da kommt es ja sofort zum Kracher Ravensburg Tower Stars EC Bad Nauheim. Das war das Finale letztes Jahr. Ja. Und dann gibt es noch den Kracher der Absteiger. Die Bietigheim Steelers spielen sofort zu Hause gegen die Krefeld Pinguine. Also auch zwei Teams, die unbedingt wieder aufsteigen wollen. Und die Kassel Huskies, die letztes Jahr so furios durch die Hauptrunde marschiert sind, fangen zu Hause an gegen Kaufbeuren. Also das ist natürlich auch was. Dem widmen wir jetzt am Anfang auch nicht ganz so viel der DL2, aber ich finde es auch cool, dass die Liga sagt, komm, wir lassen sofort das letztjährige Finale an Spieltag 1 mal aufeinandertreffen. Das ist ja auch eine Partie, wo direkt ein bisschen ja, Salz und Pfeffer drin ist. Ne?
Ja, definitiv. Und von daher ist es auch ja eine gute Tradition in vielen Ligen, dass das dann das Finale dann direkt auch da, der Auftakt der Liga ist. Das gibt's ja öfter mal. Und wenn die DL2 das so macht, das ist natürlich auch top, weil du hast dann sofort, du gehst von 0 auf 100. Da gibt's keine Aufwärmphase, sondern da geht's direkt gleich in die Vollen. Und das, denke ich, ist eine gute Sache. Ist ja in der DL dann auch so, dass es direkt dann in die Vollen geht mit Berlin, Ingolstadt oder dann am Sonntag München oder Mannheim gegen München, so rum. München ist ja zu Gast bei uns in der SAP Arena. Also ich denke, das ist dann schon richtig gut, dass du da nicht so eine Aufwärmphase hast, so ein Geplänkel, sondern gleich richtig in die Vollen.
Ja, natürlich. Du musst da sofort heiß raus, heiß laufen, sofort Gas geben. Da freue ich mich drauf. Da freue ich mich riesig drauf. Ich darf mein schönes Gesicht ins Fernsehen halten am Sonntag um 19 Uhr bei der Heimspielpremiere der Adler gegen Red Bull München. Aber du hast es ja eben angesprochen, Andi. Jetzt springen wir mal gleich in die Overtime. Hier meine Abschlussfrage an dich. Wir haben ja mal drüber gesprochen, alle übernehmen gerne Verantwortung, sind in Führungspositionen, sind in Führungsrollen. Jetzt ist dein Sohnemann zum Assistenten gewählt worden. Ich habe mir am Anfang gedacht, liebt er seinen Vater so sehr, dass er den Anfangsbuchstaben seines Papas vorne aufs Trikot klebt? Nein, er ist zum Assistenten gewählt worden. Wie wird sowas bei euch zu Hause aufgenommen? Ist er einer, der sagt, hey, das ist die Rolle, die ich auch haben will? Ist er ein Lauter in der Kabine? Ist er einer, der das Wort ergreift? Wie stolz ist der Papa und was ist er jetzt an Spieltag 1, wenn der Kapitän verletzt ist? Wird aus dem A ein C?
Nein, ich glaube, dass Hakulinen, der andere Assistent, dass er das C bekommt und Esposito, einer der Neuzugänge, dann ein A auf die Brust bekommt und dass der Sam dann sein A einfach behält, wegen meines Vornamens, schätze ich einfach mal. Sonst müsste ich irgendwie Carsten mit C heißen oder so.
Oder also, Christoph.
Oder Christoph, ja. Wie komme ich nicht auf Christoph gleich? Ich bin deswegen stolz drauf, ja, muss ich sagen, einfach weil das auch was ist, was seinen Charakter widerspiegelt. Er ist tatsächlich eine Führungsfigur, aber eher eine ruhigere Führungsfigur, indem er immer einer der fittesten ist, wirklich sich auch fit hält und auch ein profihaftes Leben führt, sehr, sehr diszipliniert ist, neben dem Eis auch und sich auch seinem Sport sehr, sehr widmet und dadurch eben auch Leute mitreißen kann und mit seinen jungen Jahren auch eine ganz gute Vita eishockeymäßig schon hat, mit in der DNL Meisterschaften 3 gewonnen, danach dann auch mit den Adlern bei einer Meisterschaft dabei gewesen und dann Vize-Weltmeister zu werden. Also das sind schon so ein paar Sachen, glaube ich, auch die in der Kabine ein bisschen auch gesehen werden oder auch dann in Kombination gesehen werden, wenn du eben dann auch ein profihaftes Leben hast und mit gutem Beispiel vorangehst. Und von daher muss ich sagen, ja, ich bin da stolz drauf, aber das Wichtigste ist, dass er eben seinen Weg geht, den er gehen möchte. Und eben sich selbst identifiziert hat als Eishockeyspieler. Welcher Spielertyp bin ich denn? Und ich glaube, das ist was ganz, ganz Wichtiges, dass du erkennst, welcher Spielertyp bin ich? Was kann ich der Mannschaft geben, damit sie erfolgreich sein kann? Und wenn du das siehst, dass du dich charakterisieren kannst und deinen Charakter ins Team einbringen kannst, dann bist du, glaube ich, ein sehr, sehr wertvoller Spieler für eine Mannschaft. Und das ist das, was ich mir, was ich so mit Wohlwollen auch sehe, dass es in diese Richtung läuft.
Wow. Dem habe ich nichts hinzuzufügen. Also das sind tolle Worte. Da habe ich jetzt wirklich ordentlich gelauscht. Also klasse, dass der Sam das so macht und dass du das auch so in Worte fassen kannst. Also ganz, ganz großen Respekt. Tolle Sache dementsprechend. Ich habe ja mal gesagt, manchmal wird ein Trikot recht schwer, wenn da ein Buchstabe drauf ist, dass es dem einen oder anderen wirklich zu schwer wird, das dann so die Verantwortung auch so zu tragen. Aber ich finde das toll und du sprichst es auch an. Meisterschaften, dann natürlich jetzt auch der Erfolg mit der Nationalmannschaft. Völlig zu Recht. Ich drück ihm da die Daumen, aber ich möchte jetzt gar nicht mehr so viel dazu hinzufügen. Wir gucken, dass wir auch der Verantwortung weiterhin gerecht werden und dass wir das genauso tragen. Vielleicht schaffen es wir beide es auch irgendwann, unseren Weg zu identifizieren, zu erkennen, wo wir überhaupt hinwollen und was wir da eigentlich reden und was wir da eigentlich sagen. Das könnte uns auch weiterbringen.
Ganz genau, das würde uns weiterbringen. Wir sind aber noch jung, wir sind noch lernbereit und entsprechend kriegen wir das auf alle Fälle dann noch hin. Uns gibt's nächste Woche dann mit dem Rückblick auf das Wochenende, mit den interessanten Spielen, die stattfinden. Wöchentlich gibt's uns immer dann so um die Mitte der Woche rum, hört man uns dann immer da, wo ihr eure Podcasts kriegt.